Ja, wobei das Stadion zeigt, da steht ja auch der BWL-Professor aus Dortmund neben dem, der bei Krupp Stahl bearbeitet. Das ist ja offenbar möglich. Ich glaube, dass mit fast jeder Musik das Gotteslob möglich ist.
Worship Sofa. Musik und Theologie im Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen auf dem Worship Sofa. Neben mir sitzt die wunderbare Caroline.
Und neben mir die großartige Susanne.
Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, auf den wir uns wirklich sehr gefreut haben, der Theologe Professor Dr. Michael Herbst. Michael, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Und ich darf dich, Michael, kurz vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern. Du hast Theologie studiert und promoviert und hast danach als Pfarrer in einer Münsteraner Kirchengemeinde gearbeitet. Außerdem warst du Krankenhausseelsorger in der Kinderklinik Bethel und hast dann 25 Jahre den Lehrstuhl für praktische Theologie in Greifswald inne gehabt. Und deine Lieblingsveranstaltung war das 6-stündige Seminar, in dem, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Studenten predigten und ihre eigenen Gottesdienste gestaltet haben und du hast dann 6 Stunden irgendwelchen Gottesdiensten zugehört. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, 6-stündig heißt jede Woche 6 Stunden Unterricht.
Mhm.
Und davon waren immer einige Abendgottesdienste, wo die Studierende in einer Stadtkirche ihre ersten Gehversuche gemacht haben, Gottesdienste geleitet haben, die wir dann sehr ausführlich nachbesprochen haben, untereinander aber auch mit der Gemeinde. Und das war, denke ich, über die Jahre die Lehrveranstaltung mit dem größten Wirkungsgrad.
Mhm. Kam da auch Lobpreis drin vor? Wurde das auch reflektiert?
Ja, das kann uns ja vielleicht gleich noch mehr beschäftigen, weil das war in der Tat eine total spannende Sache. Ich habe dieses Seminar immer zusammen mit dem Professor für Orgelmusik gemeinsam vom Institut für Kirchenmusik veranstaltet. Und wir hatten beide den Anspruch, die Studierenden sehr gut vorzubereiten auf das Feiern von Gottesdiensten. Unser Musikgeschmack war sehr unterschiedlich. Und es war immer ein bisschen ein Ringen um klassische Musik und Worship, Popmusik. Inwieweit darf das vorkommen? Und die Studierenden haben aber, je länger das ging, also von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr, tatsächlich die Worship-Literatur aus Feiert Jesus und anderen Büchern in die Gottesdienste eingebracht und dann auch in die Liturgie solche Worship-Block-Bildungen gemacht. Es war also ganz interessant zu sehen, woher die jungen Leute auch so kamen und was sie da mitgebracht haben.
Und dann hast du dort auch das Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung gegründet, mit anderen zusammen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, wir sind ein großes Team gewesen, am Ende 12 Leute.
Wow.
Und haben dort dieses in Deutschland tatsächlich einzigartige Institut gehabt, das an der Universität sich mit Fragen von Mission beschäftigt.
Und mit deiner Frau zusammen hast du dort dann ein Gemeindeprojekt gegründet, Greifbar, auch mit anderen zusammen, das du dann fast 20 Jahre lang geleitet hast.
Ja, das war eine Initiative damals des pommerschen Bischofs. Er sagte, es wäre gut, wenn es nochmal ein anderes Gottesdienstformat in Greifswald auch gäbe. Und dann haben wir mit allem Möglichen da experimentiert und daraus erwuchs tatsächlich eine Gemeinde, die es auch jetzt noch gibt und die munter lebt und wirkt.
Mhm.
Und die sich eben das Ziel gesetzt hat, Gemeinde zu sein für die, die in keine Kirche gehen.
Und ihr wohnt in der Nähe von Bamberg oder Bad Camberg? Habt 4 Kinder und 10 Enkel.
Ja, Bamberg tatsächlich in Oberfranken. Wunderschöne Stadt, jetzt kommt der Werbeblock. Also immer eine Reise wert. Steigerwald, Bamberg ist toll. Und wir sind tatsächlich glückliche Eltern von 4 Kindern und 10 Enkelkindern.
Sehr schön, ja. Und heute arbeitest du in der Forschung an Fragen der Zukunft der Kirche als Redner, Autor und Podcaster.
Genau.
In deinen Podcast Praktisch Theologisch Kirche habe ich auch schon reingehört und ich finde ihn sehr empfehlenswert. Wir werden den euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in den Shownotes verlinken. Und um noch kurz auf deine Freizeit zu sprechen zu kommen, du wanderst gerne, bikest und liest gerne. Und ein ganz besonderer Platz in deinem Herzen gilt dem BVB, dem Fußballverein Borussia Dortmund.
Ja, das muss unbedingt gesagt werden, tatsächlich. Da kommen wir vielleicht tatsächlich auch beim Thema nochmal drauf zurück. Weil es gibt nichts Emotionaleres, als in Dortmund in der Signal Iduna Arena zu sitzen und 80.000 Menschen singen hingebungsvoll mit erhobenen Schals You Never Walk Alone. Das ist Emotion pur.
Da muss ich doch gerade mal einhaken als Musikerin, die von Fußball wirklich keine Ahnung hat. Ich kenne dieses Lied aus dem Gesangsunterricht, weil ich hatte eine Frau, die Borussia-Fan ist und die dieses Lied über eine längere Zeit singen wollte. Und daher kenne ich den Text auch sehr genau. Und das ähnelt doch sehr einem Worship-Song, muss ich sagen. When you walk through the storm, hold your head up high, walk on, walk on. Ja, und später, genau. With hope in your heart, you never walk alone. Das ist doch eigentlich ein geistlicher Text. Und meine These ist ja auch, im Fußball, das ähnelt sehr einem Lobpreissetting. Es ist eine große Gruppe, die euphorisch singt. Hat das Ähnlichkeit?
Ja, man kann es zumindest so sehen. Das Lied wurde ursprünglich in der Anfield Road in Liverpool, beim FC Liverpool, als das Stadionlied gesungen. Und der ehemalige Trainer von Dortmund, Jürgen Klopp, ist ja nach Liverpool gegangen, war da 9 Jahre Trainer. Und das Lied schwappte rüber nach Dortmund. Und wenn man es singt, kann man es so verstehen. Mhm. Ich glaube, die meisten Fans denken, das ist die Gemeinschaft der Fans, das ist der Verein, das hält uns zusammen, wir sind nie alleine. Es passiert regelmäßig, wenn jemand stirbt, wenn ein Fan stirbt, den man irgendwie kannte, weil er immer im Stadion war, dann gibt es riesige Transparente, wo der Name, wir trauern um, so und so, und wir denken an dich. Also da ist eher tatsächlich diese weltliche Gemeinschaft der Leute, die den Fußballclub lieben, gemeint. Aber man kann es natürlich auch ganz anders interpretieren und sagen, jawohl, du bist nie alleine, weil wir die Zusage haben, dass der Vater im Himmel bei uns ist. Das ist aber dann Interpretationssache.
Das ist jetzt schon sehr besonders zu hören, dass das Lied eine Art Gemeinschaft stiftet. Also würdest du sagen, es bringt Menschen zusammen, die sich so eigentlich gar nicht kennen?
Ich denke schon. Also mich berührt das tatsächlich immer. Wenn ich das Spiel gucke, dann achte ich immer darauf, dass ich nicht erst um 3:30, sondern um 3:45 online bin. Und ich gucke mir einfach gern die Leute an. Und dann sieht man Familien, die Arm in Arm dastehen und dieses Lied zusammen singen. Oder es sind Freunde, die da gemeinsam zum Stadion gegangen sind und jetzt miteinander ganz hingegeben singen. Das ist eine starke Kraft, die da sich entfaltet in diesen Stadien. Ob die dann über den Nachmittag hinaus irgendetwas trägt und hält, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, für so einen Hardcore-Fan, der wirklich samstags regelmäßig im Stadion ist, hat das was Liturgisches. Das ist der Moment, wo man miteinander singt und Gemeinschaft erlebt und sich getragen fühlt.
Ja, das ist ja auch erwiesen, dass beim Singen das Gemeinschaftshormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Und das kommt ja auch im Lobpreis vor, dass wir ein Gemeinschaftsgefühl erleben.
Genau. Und wann singen Männer sonst?
Bei uns im Chor?
Ja, also das passiert ja nicht. Es ist, ja.
Und vielleicht noch kurz als Nachtrag zu dem Lied You Never Walk Alone. Auf Deutsch könnte man den Inhalt in etwa so zusammenfassen: Wenn du durch schwere Zeiten gehst, heb deinen Kopf und vergiss nicht, du wirst deine Wege nicht alleine gehen.
Hast du dieses Lied in einem Gottesdienst schon mal verwendet?
Nee, tatsächlich noch nicht. Aber es wär eine Idee, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das wäre eine Idee.
Das war zumindest mein Gedanke, als ich das Lied das erste Mal gehört habe, dass das ja wirklich wie ein Worship-Song ist. Ja, Michael Herbst, so ganz privat. Welche Musik hörst du? Welche Musik lässt dein Herz höher schlagen? Welche bringt dich vielleicht näher zu Gott?
Ja, es ist jetzt für einen gestandenen Theologieprofessor nicht die erhoffte Antwort. Und wenn man noch aus Greifswald kommt mit der großen Bach-Woche dort, dann müsste es mindestens Beethoven, aber eigentlich Bach sein. Aber es ist tatsächlich Indie-Pop, also Coldplay, es ist Sting. Es ist Diane Krall, wenn es in die Jazz-Richtung geht. Und wenn ich es heftiger brauche, ist es Santana und Manna.
Oh, jetzt kriege ich gerade die Gänsehaut. Das trifft sehr meinen Musikgeschmack, wobei ich auch Bach und Beethoven sehr mag. Trennst du zwischen geistlicher und nicht geistlicher Musik? Also kann für dich auch nicht geistliche Musik wie diese Beispiele was Geistliches hervorbringen?
Ja, das ist ja eine spannende Frage. Was ist überhaupt geistliche Musik? Nach meiner Überzeugung wird etwas geistlich durch den Gebrauch und durch die Rezeption, also dadurch, wie es eingesetzt wird und wie es auch aufgenommen wird. Und was wir am liebsten tun im Sommer in Schweden, auf den endlosen Landstraßen fahre und dann die wunderbaren Wälder sehe und dazu spielt Dire Straits, dann hat das was Erhebendes. Und dann freue ich mich an der Schöpfung und lobe Gott dafür, dass er das alles so schön eingerichtet hat, sowohl die Landschaft als auch die Musik. Aber dadurch sind die Texte selber und die Lieder nicht irgendwie fromm verknüpft, sondern bleiben, was sie sind. Und das ist schon nochmal ein Unterschied zu Liedern, die ausdrücklich Gott anbeten und loben und das auch zum Thema machen. Das ist nochmal was anderes.
Man könnte also sagen, es gibt jetzt nicht die eine Kirchenmusik, die eine richtige Kirchenmusik.
Das auf gar keinen Fall. Also da würde ich wirklich kämpferisch sein. Das ist dann eine ganz starke kulturelle Verengung. Und zwar eine kulturelle Verengung, weil ich dann so tue, als wenn ein bestimmter Musikstil eher geeignet wäre, Gott zu loben. Und damit meine ich schon die Instrumentierung und die Art der musikalischen Führung, nicht nur die Texte. Das stimmt einfach nicht. Ich kann mit Hip-Hop genauso Gott loben wie mit Bach. Das ist ein kulturelles Vorurteil und manchmal auch eine kulturelle Arroganz, zu unterstellen, nur ein bestimmtes Bildungsniveau könnte für Gott angemessen als Lobpreis sein. Mhm. Mein Lehrer Manfred Seitz, Theologieprofessor in Erlangen, hat uns im Studium schon immer gesagt, es kann doch nicht sein, dass man erst Johann Sebastian Bach lieben muss, bevor man Jesus Christus kennenlernen darf. Und er meinte damit genau diese Verengung, dass in unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen bestimmte Musiktypen favorisiert werden und andere ein bisschen mit hochgezogenen Augenbrauen eher so in die Schmuddelecke gestellt werden.
Ja, und das ist auch die Realität heute. Das ist auch meine Erfahrung, was du vorhin angedeutet hast in euren experimentellen Gottesdiensten, dass die klassische Kirchenmusik sich angegriffen fühlt von der modernen Praise-and-Worship-Musik.
Ja, das sind manchmal richtige Gräben von beiden Seiten. Das finde ich sehr bedauerlich, weil es absolut unnötig ist. Ich würde niemals behaupten, weil wir jetzt in unseren Gottesdiensten bei Greifbar etwa mit Schlagzeug und Keyboard und Gitarre gearbeitet haben, müsste man die Orgel abschaffen. Das denke ich gar nicht. Aber man muss gucken, welche Art Musik passt zu welchem Gottesdienst und zu welcher Zielgruppe. Und auch passt eigentlich immer nur ein Stil in einen Gottesdienst. Oder wäre es nicht ganz reizvoll, ein bisschen Crossover zu machen und zu schauen, ob man die Dinge nicht auch verknüpfen kann?
Ich hake da gleich mal ein. Praise and Worship Musik. Susanne hat den Begriff eben schon benutzt. Viele kennen das auch unter Lobpreismusik. Im Grunde sprechen wir von moderner, populärer Kirchenmusik, die ja auch so ein bisschen im Fokus unseres Podcasts steht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du einen Artikel geschrieben, der sich genau mit dieser Musik befasst, beziehungsweise sie reflektiert. Und ich finde, der hat einen ganz tollen Titel, nämlich das Gotteslob 20 angriffslustige und angreifbare Thesen zu einer umstrittenen Frage aus praktisch-theologischer Sicht. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hast du diese Thesen zusammen mit deinem Team erarbeitet, stimmt das?
Ja, das ist tatsächlich eine der spannendsten gemeinsamen Diskussionen mit einem Doktoranden gewesen. Ein kleiner Werbeblock, Andreas Scheuermann hat das bei Brunnen Verlag, dieses Buch über Praise and Worship herausgegeben. Das ist eine Greifswalder Doktorarbeit. Und wir verstehen uns prächtig, haben aber bei diesem Thema auch unterschiedliche Meinungen. Und die habe ich in diesen 20 Thesen zum Ausdruck gebracht, weil bei aller Liebe und bei aller eigenen Praxis, wir haben ja mit Feiert Jesus unsere Gottesdienste gestaltet. Man kann also jetzt nicht sagen, ich sei da komplett gegen. Hatte ich doch an einigen Stellen Bauchschmerzen und habe sie bis heute.
Und wir werden uns auf diesen Artikel auch immer wieder beziehen und unser Gespräch so ein bisschen daran aufhängen. Und wir sind sehr gespannt, was du uns zur Vertiefung noch zu sagen hast. Die Thesen kann man nachlesen. Wir werden euch dazu auch einen Link in die Shownotes setzen.
Ja, lass uns doch gleich mal mitten reinsteigen in eine der Thesen, an der ich hängen geblieben bin. Das ist eine These, in der geht es um Nähe und Distanz, um zu viel Intimität in unseren Worship-Songs. Das ist die These 16 übrigens. Da geht es um das poimenische Seufzen. Caro, Poimenik?
Poimenik, Lehre der Seelsorge, habe ich das richtig verstanden, aus dem ein Teilbereich genau, der praktischen
genau,
Theologie.
Genau.
Du beschreibst es mit einem Seufzen, also man könnte sagen mit einem Bedenken, dass moderne Lobpreislieder, Worship-Songs diesem Gott zu nahe kommen, also dass es wie eine zu große Intimität gibt in den Liedern. Lobpreis ist ja in sich ein Ausdruck von Gottes Beziehung, also auch von Nähe, von einer personalen Nähe und ist ja in der Kirchenmusik auch nichts Neues. Gab es auch schon früher Hymnen, die sagen, Jesus, I love you oder Jesus, I love thee, wäre das im 19. Jahrhundert, die sozusagen Gottes Nähe und Gottes Beziehung ausdrücken. Mhm. Und das ist ja an und für sich auch nichts Neues. Trotzdem gibt es den Hang in der modernen Worship-Musik von zu nah, vielleicht sogar das Wort Übergriff, etwas Übergriffiges im modernen Worship. Wie meinst du das in dieser These?
Also wenn man es von der Seelsorge her bedenkt, dann gehört zu den wichtigsten Dingen, die man als Seelsorger oder Seelsorgerin lernen muss, das Verhältnis von Nähe und Distanz auszubalancieren. Wenn jemand kalt wie ein Fisch ist, dann wird er niemandem wirklich beistehen können. Aber es gibt auch eine Nähe, die erdrückt. Ich habe immer im Kinderkrankenhaus gesagt, es hilft den Leuten dort nicht, wenn ich mich neben sie ins Bett lege. Sondern sie brauchen ja die Stütze, sie brauchen also auch die Distanz, dass ich jetzt mich von den Gefühlen nicht übermannen lasse. Mhm. Das ist aus der Seelsorge. Das ist jetzt nicht ganz eins zu eins auf Worship oder auf Anbetung zu übertragen, aber es geht bei der Frage von Nähe und Distanz hier um die Entscheidung, wie spreche ich angemessen von Gott und mit Gott. Und ich bin auch da nicht der Meinung, dass so eine kühl distanzierte intellektuelle Sicht, wo man sich tolle Gedanken über Gott macht, aber niemals in die Sprache der Liebe wechselt, dass das unsinnig wäre. Aber zur anderen Seite wird mir manchmal etwas flau, wenn im Blick auf Gott nur die Seite seiner Nähe, seiner Zärtlichkeit betont wird, aber nicht seine Heiligkeit. Und ich merke, dass ich da selber beim Beten große Hemmungen habe und immer auch mir meine Position Gott gegenüber versuche klarzumachen. Und das heißt, es gibt auch einfach den Respekt vor seiner Größe, vor seiner Heiligkeit, von seiner unendlichen Unterschiedenheit von uns Menschen. Und das kommt nach meiner Überzeugung zu kurz in vielen Worship-Songs. Und dann ist es nicht ein übergriffig, weil wir kommen ja nicht näher an Gott, als er es zulässt. Aber es ist eine inszenierte Nähe, die mir unangemessen scheint und die auch nicht gut tut, sondern ein Bild von Gott vermittelt, das nur die eine Seite betont, aber nicht die andere, die ebenso notwendig ist.
Ehrfurcht, genau.
Ehrfurcht nannte man das früher.
Heiligkeit. Ja. Vielleicht auch Verhülltsein, dieses Nicht-Unverhülltsein.
Ja.
Mir ist es auch selber mal bewusst geworden, dass jetzt ausgehend von menschlichen Beziehungen im Grunde Beziehungen ja immer von Nähe und Distanz leben. Und dass gerade die Distanz zur Faszination führt. Also wenn ich jetzt meinen Mann völlig durchdringe, alles über ihn weiß und ja ihm immer total nah bin, dann habe ich ja im Grunde auch ein Stück weit Kontrolle über ihn. Und dadurch geht auch ein Stück Faszination verloren, weil das Geheimnis verloren geht. Und Distanz ist eigentlich etwas sehr Schönes, weil sie zu Sehnsucht führt.
Ja, das also ganz wichtig, der andere behält auch sein Geheimnis und damit bleibt er für mich auch interessant. Im Gottesverhältnis kommt noch etwas anderes dazu. Es muss ja das, was ich im Worship erlebe, irgendwie kompatibel, also abgleichbar sein mit dem, was ich im Alltag erlebe. Und wenn ich mit Gott unterwegs bin, wenn ich Jesus nachfolge, dann erlebe ich ja große Nähe und viel Hilfe und ich erlebe, dass er mit mir redet, mich tröstet. Ich erlebe aber auch Zeiten und Situationen, in denen ich nicht verstehe, was jetzt passiert, in denen ich ratlos bin, in denen er seine geheimnisvolle Seite auch in meinem Leben zeigt. Und wenn das in unseren Gottesdiensten nicht auch vorkommt, dann bereiten uns unsere Gottesdienste nicht auf das wirkliche Leben vor, also auch das wirkliche geistliche Leben vor.
Ja, oder ich fühle mich falsch in dieser Gemeinschaft, weil ich das Gefühl habe, ich empfinde das anders und frage mich dann, vielleicht gehöre ich dann noch dazu.
Genau.
Das ist natürlich auch eine Frage an den Lobpreisleiter. Lobpreis wird ja auch auf eine gewisse Art und Weise inszeniert. Wie inszeniere ich den Lobpreis, dass diese Seite auch authentisch ist?
Und vielleicht muss man da noch dazu sagen, inszenieren klingt vielleicht für manche negativ, irgendwie nach Show. Das ist aber erstmal gar nicht negativ zu deuten, sondern man inszeniert immer etwas, egal was man tut oder ob man etwas nicht tut.
Ja, man kann nicht nicht inszenieren, sondern sobald man sich vorne hinstellt und eine Gitarre in der Hand hat, fängt man an zu inszenieren. Ja.
Ja, da stellt sich mir die Frage, Lobpreis ist ja in der Umsetzung ganz oft ein intimes Setting, wo Menschen ihre Seele öffnen, eben gerade weil es um Musik geht. Wir haben das ja vorhin auch gesehen im Vergleich mit der Borussia-Hymne, dass Menschen sich das so voll und ganz darauf einlassen. Sie erleben Emotionen und sie öffnen einen ganz intimen Teil von sich. Das ist ja auch eine ganz große Verantwortung für diejenigen, die Lobpreis leiten. Du hast ein Buch geschrieben, Die dunkle Seite der Macht. Da geht es darum, dass gerade Leitende in Gemeinden eine besonders große Verantwortung haben oder da auch oft sehr, sehr viel schief geht. Hast du das auch im Lobpreis schon erlebt, dass das ein Setting ist, wo Menschen auf eine ungute Art und Weise, eben weil Musik mit dabei ist, auf eine ungute Art und Weise in die Seele von anderen einmarschieren?
Ja, das kann auf sehr unterschiedliche Weise passieren. Also wir forschen auch zum Thema Glück und Wellbeing und solchen Dingen. Und da ist eine Erkenntnis, dass die amerikanisch geprägte Kultur ganz stark auf High Arousal Feelings, also auf ganz starke Emotionen setzt. Das wäre in der asiatischen Kultur undenkbar. Und das bedeutet, wenn ich jetzt nicht jemand bin, der so auf High Arousal Feelings steht und da sich wohlfühlt, dann übt alleine die starke Emotionalität auch Druck auf mich aus. Das heißt, mir geht es tatsächlich auch persönlich manchmal so, dass nicht immer, aber manchmal Worship-Blöcke in Gottesdiensten Druck auf mich ausüben. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Ich merke, irgendwas ist mir jetzt zu stark, kommt mir zu nah und ich kann da nicht mit. Ich kann da nicht jetzt mitfließen, sondern es baut Widerstand in mir auf. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich fliehe auf sowas. Und das ist genau das, wo meine Seele andockt und wo ich sofort Feuer und Flamme bin und dann manchmal nicht mehr darauf achte, will ich das jetzt auch? Ist das jetzt das, was gut ist? Und man kann dann tatsächlich mit der Inszenierung von Worship Seelen beeinflussen. Ich sage mal ganz einfach, früher im CVM, in der Jugendarbeit, da gab es den bösen Spruch, gib mir ein Lagerfeuer und ich bekehre sie alle. Ja, das heißt, also eine bestimmte Stimmung erzeugt eine bestimmte Offenheit, die am anderen Morgen, so 7 Uhr morgens, Nieselregen, ganz merkwürdig erscheint, aber an dem Abend völlig plausibel ist. Und genauso kann es auch mit Worship sein, dass etwas emotional erzeugt wird, was aber nicht unbedingt echt ist.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben hier am TSC ja auch ein ganz großes Herz für die Generation Plus. Also früher sagte man, Klammer auf, die Senioren. Und ich habe da die dankbare Aufgabe, den Lobpreis zu leiten. Und ich weiß eigentlich, der Lobpreis ist ja auch ein Handwerk. Also ich weiß, welche Lieder ich auswählen muss, spielen muss und wie ich sie spielen muss, damit sozusagen diese Generation der Senioren abgeholt wird und wirklich von ganzem Herzen in den Lobpreis einstimmen kann. Vielleicht sogar aufsteht, wenn das ein oder andere Lied erklingt. Das hat noch gar nicht mal unbedingt was mit einem geistlichen Ansatz zu tun, sondern es ist einfach ein Wissen um die Musik, um die Wirkung der Musik. Und da stellt sich ja auch die Frage, wie kann man diese positive Kraft der Musik nutzen, auch im Lobpreis nutzen, in den Gottesdiensten nutzen, jetzt ohne zu manipulieren. Manipulation ist ja auch so ein zweiseitiger Begriff. Es gibt ja auch eine positive Manipulation. Also wie kann man diese wirklich gute, positive, auch gesunde Wirkung von Musik einsetzen und nutzbar machen für Gottesdienste, für Lobpreis?
Das ist ja das Fatale. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, die Regel lautet A plus B gleich so und so. Dann passt es. Weil natürlich, ich muss ja nicht Musik machen, wenn ich nicht auch Emotionen ansprechen will. Und die Chance besteht darin, als nämlich nochmal so einen verknöchert, verkopften Menschen wie mich, dass die Musik tatsächlich eine Tür bei mir öffnet, die ich sonst nicht aufkriege.
Ja.
Weil ich immer mit meinen schönen Büchern und in Gedanken und nicht High Arousal Feelings, sondern Low Arousal Feelings, alles kühl, nüchtern, analysierend und ich weiß genau, wie Gott funktioniert und alles. Ja, und dann kommt ein Lied und es berührt mich plötzlich an einer Stelle, die eine ganz andere Welt öffnet. Und es ist wunderbar. Also das darf man jetzt nicht nach dem Motto hier sagen, ja, wusste ich doch gleich, diese böse Gefühlsgeschichte. Nein, nein, nein. Es ist nur eine unglaubliche Verantwortung, die sich an solchen Dingen dann auch festmacht, hat der andere eine Chance, sich zu entziehen, zum Beispiel. Und bleibe ich in einem bestimmten Maß. Also der Aristoteles hat immer gesagt, das Maß ist weder zu kalt noch zu heiß, sondern ein gutes Maß. Und das zu finden, das ist eine tolle Verantwortung, aber auch eine schwere Aufgabe.
Gibt es denn Dinge, das würde mich noch interessieren, bei denen man gut daran tut, sich nicht verantwortlich zu fühlen und schon wird es gesünder?
Als Worship-Leiter?
Ja.
Das ist eine schwere Frage. Vermutlich ja. Wenn ich es jetzt genauer sagen wollte, wird es schwierig. Aber natürlich habe ich es in der Regel mit Erwachsenen zu tun. Und die Aufgabe, sich auch zu entziehen und zu sagen, nein, ich stehe jetzt nicht auf, ich lasse meine Hände unten und ich schwimme nicht mit, das ist auch eine Verantwortung, die Erwachsene selber für sich tragen. Also man kann die nicht einseitig an die, an die Bandleitung also delegieren und sagen, die müssen das alles im Griff haben. Sondern das ist ein Spiel, das zusammengespielt wird.
Das erinnert mich generell daran, Musik jetzt auch nicht in einem geistlichen Setting, ist eine Kunst, über deren Wirkung wir keine Verfügbarkeit haben. Das heißt, wir können letztendlich nicht vorhersehen, ob Musik wirklich im Herzen berühren wird. Und das ist auch was Faszinierendes und was man trainieren kann, Musik natürlich gut zu machen, aber letztendlich über die Wirkung haben wir keinen Einfluss. Aber dieses Streben danach, dass Musik wirklich ja auch als Geschenk und als herzberührend empfunden wird bei dem, der sie hört.
Ich würde gerne noch mal auf ein anderes Thema eingehen. In deinen Thesen erwähnst du, dass Individualisierung und Pluralisierung auf unsere christlichen Gemeinden und damit auch auf unseren Gemeindegesang großen Einfluss haben. Vielleicht kannst du noch mal kurz für uns so ein bisschen eröffnen, was heißt Pluralisierung, was heißt Individualisierung?
Ja, jetzt greifen wir sozusagen in die ganz große Kiste, weil jetzt geht es um Gesellschaftstheorien. Und es geht um die Frage, wie entwickelt sich eigentlich eine Gesellschaft? Und eine der fundamentalen Einsichten aus der Soziologie ist, dass wir uns immer mehr von der Einheit in die Vielfalt entwickeln. Das ist nicht unbegrenzt. Also Individualisierung darf man sich jetzt nicht so vorstellen, als wenn jeder Mensch seine komplett eigene Weltsicht und Kultur entwickelte, aber es sind eben viele. Daher ist der Begriff der Pluralisierung für mich noch greifender als der der Individualisierung, der ja sagt, jeder Einzelne entwickelt seinen ganz eigenen Stil. Pluralisierung sagt nur, es sind immer mehr Auffassungen von der Welt, Glaubenshaltungen, säkulare Glaubenshaltungen, religiöse Glaubenshaltungen, indifferente Glaubenshaltungen. Und es sind immer mehr kulturelle Ausdrucksformen. Man kann das an der Mode sehen. Man kann das am Lifestyle sehen, man kann das daran sehen, wie Menschen ihre Freizeit verbringen. Mhm. Das gliedert sich auch nach Milieus sehr stark auseinander. Und Menschen aus unterschiedlichen Milieus können unter Umständen völlig verschiedene Alltagsgestaltungen haben. Und dann übrigens in der Abgrenzung auch unterschiedliche, das nennt man Ekelschranken. Das heißt, Pluralisierung ist nicht nur, ich habe meins, sondern es kann auch heißen, ich mag das andere nicht. Und daraus entstehen dann auch kulturelle Konflikte. Also grob gesagt geht es um die Vervielfältigung der Lebensstile und Lebensauffassungen in der modernen Gesellschaft.
Und das spiegelt sich dann natürlich in den Musikgeschmäckern wieder.
Total.
Darauf gehst du auch in deinen Thesen ein, dass es immer mehr ums fromme Ich geht. Me and my Jesus hatten wir ja eben schon aus der Erweckungsbewegung. Uns würde jetzt noch interessieren, was geht denn verloren, wenn wir uns vor allem um das Ich und Jesus drehen und das Wir aus dem Blick gerät? Also wir sind ja berufen als eine Gemeinschaft von Gläubigen, Koinonia steht als theologischer Begriff dahinter. Aus theologischer Sicht, was geht verloren?
Also ich fange mal etwas vorsichtiger an mit dem, was sich ändert. Und dann merkt man, dass es ambivalent ist, also vielschichtig. Die Individualisierung zeigt sich sozial etwa darin, dass der Sohn vom Bäcker nicht mehr unbedingt Bäcker wird und die Tochter der Lehrerin nicht mehr unbedingt Lehrerin. Sondern die Idee der modernen Gesellschaft heißt, ich bin für mein Leben und für mein Glück verantwortlich und ich entscheide von vornherein, von null an, noch einmal, was ich machen will und was nicht. Mhm. Und damit wird das Ich zur letzten Instanz. Die Menschen haben in einer säkularen Gesellschaft keinen religiösen Horizont und sie haben keinen gemeinsamen gesellschaftlichen Horizont, sodass ganz stark das Ich die letzte Instanz wird. Jetzt kann man sagen, das ist ein Gewinn an Freiheit und Vielfalt. Und jetzt kommt die, also als Antwort auf deine Frage, Es ist ein Verlust an Gemeinsamkeit und an gemeinsamer Richtung. Das heißt, wir streben alle in unsere eigenen Richtungen, sind auch ganz stark mit uns selbst beschäftigt. Koinonia bedeutet, ich bin ein einzelner Mensch vor Gott. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott. Die Reformation hat uns freigesetzt davon, dass wir nur zu Gott durch die Vermittlung eines Priesters oder einer Kirche kommen können. Also auch da ist nicht nur jetzt Negatives, sondern ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott. Ich bin in einem Du-Du-Verhältnis mit Christus. So, aber jetzt Vorsicht, verliere ich darüber auch, dass ich das nur bin in Gemeinschaft mit anderen. Dass ich im Glaubensbekenntnis, ich glaube, nicht nur mein individuelles Ich ist, sondern das Ich einer Gemeinschaft. Und dass mein kleines Ich dann auch getragen wird, wenn es zweifelt und schwach wird, von einer größeren Gemeinschaft. Und dass mein kleines Ich auch nicht nur dafür da ist, dass es mir gut geht, sondern dass ich gerade dadurch in meinem Leben mich entfalte, dass ich darauf achte, dass es anderen gut geht. Und all das kann, wenn das Ich zu stark wird, einfach wirklich verloren gehen.
Das äußert sich ja auch an Fragen wie der nach dem Liedgut. Wir haben kein gemeinsames Liedgut mehr. Das wäre meine These dazu. Wir haben noch das Gesangbuch und wir haben auch sehr viele neue Lieder, eine Schnelllebigkeit in der Musik, also Lieder, die sich nicht lang halten, die auch verschiedene Zielgruppen bedienen. Und wir merken das auch im Umgang mit den Studierenden, die jungen Leute kennen auch diese älteren Lieder, so dieses gemeinsame Liedgut immer weniger. Und es ist eben nicht wie bei Borussia, dass so quasi dieses eine Lied alle zusammenschweißt, jeder kennt es und jeder singt es zusammen. Also diese Art von Liedern gibt es in unseren Gemeinden doch sozusagen immer weniger oder dieses Liedgut gibt es immer weniger.
Ja, wobei das Stadion zeigt, da steht ja auch der BWL-Professor aus Dortmund neben dem, der bei Krupp Stahl bearbeitet. Das ist ja offenbar möglich, einen gemeinsamen Ton zu finden, wenn die Sache, für die man zusammenkommt, so stark ist, dass man sagt, okay, jetzt ich höre zu Hause vielleicht doch eher die Matthäus-Passion, aber hier singe ich You'll Never Walk Alone. Oder ich höre zu Hause eher Schlager, aber so eine Rockhymne, da singe ich auch durchaus mal mit. Das heißt, die Frage ist auch nicht, ist es schlecht, dass es so viele verschiedene Musikstile gibt und verschiedene Gesangbücher? Es ist ja gerade bei der Neuerfindung des evangelischen Gesangbuchs eine Riesenfrage. Macht man das überhaupt noch? Oder ist die Halbwertszeit von Liedern so kurz, dass eigentlich ein Gesangbuch ein völlig vergebliches Projekt wäre? Ja, aber dann gibt es eben doch Lieder, von denen man sagt, es wäre gut, wenn wir die alle können würden, wenn wir da gemeinsam singen würden. Und das ist wieder diese Gratwanderung, zu sagen, jawohl, es ist schön, wenn wir Gott mit Hip-Hop und Schlager und auch mit klassischer Musik loben können und dass jeder in der Sprache tut, die ihm am nächsten ist. Und gleichzeitig, wenn wir zusammenkommen, finden wir einen Weg, gemeinsam vor Gott zu sein und uns nicht zu zersplittern in lauter kleine Inselchen, die nichts mehr miteinander zu tun haben. Ich komme ja aus Münster und in der Gemeinde dort gab es eine große Debatte, da war ich schon weg. Aber da war die Frage, sollten wir nicht mehrere Gottesdienste sonntags machen? Es gab eh schon zwei Gottesdienste, aber nicht noch viel mehr, damit jeder in seiner musikalischen Sprache Gott loben kann. Und die Gemeinde hat sich mit langen, langen Prozessen am Ende dagegen entschieden und hat eine Formel gefunden. Und diese Formel sieht so aus, dass sonntags morgens in dem größten Gottesdienst der Gemeinde die musikalische Farbe jede Woche wechselt. Mhm. Und die Idee ist, dass man sagt, okay, wenn ich sonntags komme, werden 2/3 der musikalischen Dinge mir sehr gut gefallen und komplett entgegenkommen. Und 1/3 mache ich gerne mit, weil es dem anderen gefällt und ihm entgegenkommt. Und so gibt es dann eben die Kombi von Orgelmusik und Band, von Posaunenchor und Taizé-Chor. Und es wird immer kombiniert, dass beides vorkommt. Und jeder wird vielleicht mal an einer Stelle im Gottesdienst ein bisschen die Stirn runzeln und an anderer mitschwimmen und mitfeiern. Ja. Und das hat sich bewährt. Das hat sich wirklich bewährt.
Also dein Plädoyer wäre sozusagen ein aktives Bestreben, diese Gemeinsamkeiten wiederherzustellen, also sich wirklich aktiv darum zu bemühen, anstatt Milieukirchen zu gründen oder Gottesdienste zu veranstalten für die verschiedenen Generationen, weil es theologisch wichtig ist, also weil eben dieser Aspekt von Koinonia theologisch bedeutsam ist?
Also es ist zumindest eine Leitungsaufgabe in einer Gemeinde, das als Ziel zu haben. Ich bin nicht gegen Zielgruppenveranstaltungen, weil wir sonst manchmal überhaupt keine Chance mehr haben, Menschen überhaupt zu erreichen. Wir können noch so oft sagen, die können ja alle kommen, sie werden es nicht tun, wenn es nicht ihnen entgegenkommt. Das bedeutet, wenn ich in einem missionarischen Setting bin, dann bin ich ganz stark für eine sehr konzentrierte Zielgruppenorientierung. Wenn ich eine Gemeinde leite, muss ich aber langfristig fragen, wie bringe ich auch diese Menschen mit den anderen zusammen? Es ist extrem anspruchsvoll, aber es ist absolut nötig, damit nicht wesentliche Teile unseres Bildes von Gemeinde, wie es im Neuen Testament uns vorgegeben ist, verloren gehen. Denn da heißt es ja, hier ist nicht mehr Heide noch Grieche, hier ist nicht Mann noch Frau, Freier noch Sklave, sondern hier sind alle eins in Christus. Und das darf nicht eine Theorie im Kopf sein, das muss erlebbar sein und gefühlt werden können. Und es ist auch eine Zumutung, dass mein Geschmack eben nicht immer regiert. Aber es ist nicht die Zumutung, dass mein Geschmack niemals vorkommt.
Ja, ja, genau das würde ich sagen, erlebe ich auch als Pastorin, dass in einer Gemeinde jeder eben mal Dinge aushalten muss, die ihm nicht gefallen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, dass neue Familien dazukommen sollen, dann muss der ein oder andere vielleicht mal aushalten, dass es ein bisschen laut wird oder dass ihm das Kinderlied nicht gefällt. Und gleichzeitig muss ein junger Mensch vielleicht aushalten, dass ihm oder ihr die Sprache des Chorals fremd geworden ist oder etwas fremd vorkommt. Und also mich würde jetzt interessieren, kann ich als Moderator oder als Musikerin die Zuhörer da irgendwie mit hineinnehmen? Also kann ich Worte sagen, die vielleicht sogar bewusst machen, dass es eine Bereicherung ist, den eigenen Horizont durch die Glaubensperspektive oder den Blickwinkel eines anderen oder eines Liedes erweitern zu lassen? Wie würdest du sowas deutlich machen, wenn du einen Gottesdienst moderierst?
Ja, jetzt ist Time of Confessions. Ich bin sehr skeptisch gegenüber zu viel Erklärung im Fluss einer Liturgie. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, das unterbricht eher. Und dann kriege ich so eine Art Volkshochschulkurs, wie ich das jetzt alle bitte zu verstehen habe.
Ja.
Man muss mit der Gemeinde viel reden. Das passiert aber unter Umständen doch eher an anderen Stellen als gerade in der Moderation eines Gottesdienstes. Das wäre so ein Hinweis, also im Ältestenkreis, in den Hauskreisen, im Jugendkreis, auch mal in einem Seminar, wie feiern wir eigentlich Gottesdienst? Mal einen Samstag zusammenkommen und auch mal hören, wie findet das eigentlich die Gemeinde? Das weiß ich ja vielleicht gar nicht als Pastorin oder als Musiker. Ein anderer Punkt ist für mich aber auch die Art, wie ich die Musik gestalte. Also wie baue ich einen liturgischen, einen musikalischen Spannungsbogen auf? Wie gehe ich denn mit einem Choral um? Ich kann ja einen Choral sehr unterschiedlich arrangieren. Ich muss ihn ja nicht klassisch so spielen und singen lassen, wie man das immer schon kennt, sondern ich kann auch ein Paul-Gerhardt-Lied erheblich flotter und musikalisch ansprechender gestalten, als es nur einfach das Notenblatt abzuspielen.
Dann ist der entscheidende Unterschied zum Worship-Song die Sprache. Also ein Paul-Gerhardt-Lied hat 15 Strophen umfassend und ein Worship-Song teilweise nur einen Satz, der sich 15 Mal wiederholt. Und hat beides Platz?
Ja, das ist richtig. Hat beides auf jeden Fall Platz. Bei der 27. Wiederholung von Du bist heilig werde ich nervös. Das muss ich schon zugeben. Da kriege ich ein bisschen Probleme. Aber ansonsten verstehe ich die Logik der Intensivierung durch Wiederholung schon. Das kann man machen. Ich widerspreche nur an einem Punkt wirklich, wenn man sagt, ja, diese Paul-Gerhardt-Lieder, die haben eine Sprache, die ist jüngeren Leuten heute nicht mehr zugänglich. Da muss man nochmal wirklich hingucken. Die Metaphorik, also die Bildsprache, die Paul-Gerhardt benutzt hat, hat mindestens in Teilen etwas absolut Zeitloses. Ja, er spricht davon, dass ich meine Kleider ausziehe und dass ich mich zur Nacht bereite. Er spricht davon, dass die Wälder schweigen und dunkel sind. Er bringt also Grundmetaphern, Grundbilder, die ganz tief in unserer Seele und unserer Sprache verankert sind. Und den Reichtum würde ich auch nicht gerne einfach preisgeben und zu schnell sagen, das sind ja diese alten Lieder. Es gibt im Gesangbuch, im evangelischen Gesangbuch, Texte, die kann ich auch nicht mehr singen. Die sind so komisch, da sind solche Worte drin, die gebrauche ich heute nicht mehr. Aber das gilt nicht pauschal, sondern es gibt da sehr, sehr zeitlose, sehr tiefe, sozusagen wirklich in der Seele verankerte Bildwelten.
Paul Gerhardt, hast du gerade selber schon erwähnt, in deinem Thesenpapier nennst du es eine Liebeserklärung an Paul Gerhardt. Jetzt ist ja so, ich höre ganz oft von Menschen, dass sie sagen, sie lieben Worship-Musik und sie hören das in ihrem Alltag. Sie hören das beim Joggen, zum Entspannen, in ihrer Freizeit. Also das ist sozusagen die Musik, die sie lieben. Ist es bei dir auf dieser Ebene, dass du Paul Gerhardt quasi in deinem Alltag hörst? Ist es die Musik, die du hörst, wenn du wirklich wählst, so jetzt höre ich die Musik, die ich total gern mag?
Also ich höre nochmal Time of Confessions. Ich höre nicht furchtbar viel Musik so über den Tag weg. Sondern es ist tatsächlich eher bei Gelegenheit. Und dann würde ich eher die Musik auflegen, die ich eben schon mal genannt habe. Übrigens, da fehlte noch Herbert Grönemeyer. Aber ich brauche Lieder von Paul Gerhardt in meiner Stille. Ich brauche sie an bestimmten Punkten, mich auch zu erinnern. Ich singe sie sehr gerne im Gottesdienst. Und man kann damit auch noch anders umgehen. Wir haben, als wir noch Schulkinder hatten, jeden Morgen, wenn unsere Kinder in der Tür standen und ihren Schulrucksack aufsetzten, mit ihnen gebetet, O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach lass doch ferner über unser Leben bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben, lobet den Herrn, gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite, auf unseren Wegen unverhindert gehen und überall in deiner Gnade stehen, lobet den Herrn. Und das war der tägliche Segen auf den Weg für unsere Kinder. Auf unseren Wegen unverhindert gehen, überall in deiner Gnade stehen. Ich glaube nicht, dass das so kompliziert ist, dass man das heute nicht mehr versteht.
Ja, da fällt mir eine Anekdote ein aus dem Beginn meiner Dozentenzeit am TSC. Ich habe ja mit einer Handvoll Studenten angefangen im Chor und habe einfache Choräle dreistimmig arrangiert, um die an Mehrstimmigkeit heranzuführen. Und mehr war damals nicht möglich. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, wo ich da wirklich auch kritisiert worden bin von wohlmeinenden Kollegen, ich möge doch mit denen mehr vierstimmige Matthäus-Passionen und am besten 10 Strophen und so weiter. Und ich dachte nur, die können das aber nicht. Das ist jenseits ihres Horizontes, ihrer Erfahrungswelt. Ich muss die erstmal langsam an Mehrstimmigkeit heranführen, mit ihrer Musik abholen. Und das ist nun mal ein moderner Worship-Choral mehr als jetzt ein Choral aus der Matthäus-Passion. Und wenn das gelingt, dann kann ich anfangen mit Mehrstimmigkeit und komplexeren Geschichten. Und dazu gehört Matthäus-Passion. Und nach ein paar Jahren war es dann soweit. Dann haben wir Mozart-Requiem gesungen und Choräle aus allen Passionen von Bach. Und es hat auch funktioniert und die jungen Leute haben es angefangen zu lieben. Aber es braucht eben diesen Weg, weil es jenseits ist von Hörgewohnheiten, von Erfahrungswelt, von der musikalischen Welt, in der sie leben. Und, und das hat letztendlich einfach einen pädagogischen Aspekt, Menschen auch da dran zu führen, auch in der Gemeinde dran zu führen, an diese Form von Musik, von Sprache, von Mehrstimmigkeit und ja, von vielleicht tiefer gehender Musik und Sprache auch.
Ich kann die Rocky Horror Picture Show noch erweitern und sag nochmal, also ich höre auch sehr, sehr gerne Crowder und Rent Collective und sowas alles. Alles wunderbar. Es sind auch Lieder dabei, die bedeuten mir etwas, wie In Christ Alone oder My Vision oder sowas. Das sind alles Lieder, die auch in meinem inneren Haushalt vorkommen. Aber manchmal machen wir auch böse Sachen. Und in unserem Gottesdienstseminar gab es immer ein Blockseminar. Da sind wir auf die schöne Insel Rügen gefahren und haben mit den Studierenden Gottesdienstleitung geübt. Wie baue ich eigentlich einen Gottesdienstspannungsbogen aus Liedern? Und zu den kleinen Gemeinheiten dieses Seminars gehörte es, dass wir dreimal am Tag in der Kirche gregorianische Psalmen gesungen haben. Und es war also auch, genau wie du sagst, eine völlig fremde Welt. Das hatten die noch nie erlebt. Unser Musikkollege war da richtig fit drin und hat die schön in zwei Chören aufgestellt, die sich gegenüberstanden. Dann haben wir ganz vorsichtig angefangen, Morgengebet, Mittagsgebet, Abendgebet. Und nach drei Tagen fanden die das toll. weil sie gemerkt haben, es ist eine Weise zu beten, auf diesen ganz einfachen gregorianischen Melodien, die ja kaum Bewegung haben, aber es betet sich ein. Man hat die Psalmen plötzlich in einer anderen Weise präsent und es tut gut. Die werden das nicht zu Hause fortgesetzt haben. Die haben nicht statt Rent Collective mittags zum Brunch, zum Mittagessen sich dann gregorianische Psalmen aufs Ohr geholt. Aber sie haben wenigstens mal verstanden, es gibt auch diese musikalische Sprache und sie ist geistlich stark. Sie hat etwas zu bieten. Sie ist nicht einfach nur ein Relikt von vor 800 Jahren.
Ja, Amen dazu. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen praktischer werden für unsere Lobpreisleiterinnen und Lobpreisleiter, die zuhören. Wie geht es denn ganz konkret? Also wir haben ja oft die Aufgabe, dass wir einen Lobpreisblock von 4 bis 5 Liedern zusammenstellen müssen. Wir kennen das Predigt- oder das Gottesdienstthema, wir kennen unseren Liederpool und jetzt müssen wir liturgisch verantwortlich, so schreibst du das ja auch in deinem Thesenpapier, einen Lobpreisblock zusammenstellen. Kannst du das runterbrechen? Wie funktioniert sowas, Liturgie berücksichtigend, und wir kennen sozusagen ja einfach das Thema des Gottesdienstes und der Predigt?
Mhm. Ich würde zwei Dinge tatsächlich sagen. Das eine ist, es gibt eine protestantische Fehlorientierung, alles am Predigtthema festzumachen.
Ja, das kenne ich auch sehr gut. Ja.
Ja, also es müssen bitte nicht alle Lieder mit der Predigt übereinstimmen. Unser Gottesdienst ist viel reicher, und zwar ganz egal nach welcher Liturgie oder ob nach überhaupt keiner Liturgie wir feiern, sondern wir haben ganz andere Anschlussmöglichkeiten. Es gibt die Tageszeiten, es gibt das Jahr mit seinem Lauf, es gibt Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Es gibt Stimmungen in der Gemeinde und ich darf das alles aufnehmen, das ist der eine Rat. Und nur das Lied nach der Predigt ist eigentlich ein predigtbezogenes Lied, wenn man es handwerklich sauber macht. Das Lied vor der Predigt bereitet uns aufs Hören vor, aber hat mit dem Predigtthema nichts zu tun, sondern sagt eher, Herr, dein Wort, die gute Gabe, oder irgendwas in die Richtung. Thy word is a lampion on my
feet.
On my feet, genau. Also das ist der eine Rat, macht's bitte nicht alles von der Predigt abhängig. Der zweite Rat ist, nochmal der Kampf mit unseren Studierenden, die worship-orientiert waren, war, ihnen zu sagen, guckt euch mal den Spannungsbogen des liturgischen Gottesdienstes, des agendarischen Gottesdienstes an. Nach dem neuesten Modell hat das 4 Phasen, nämlich Eröffnung und Anrufung, Verkündigung und Bekenntnis, Mahlfeier, Sendung und Segen. In der klassischen Liturgie wird das durch bestimmte klassische Stücke gefüllt. Dann singt man ein Kyrie Eleison, Herr erbarme dich, in Eröffnung und Anrufung, nach einer Melodie von 1524. Das müsst ihr nicht machen. Aber denkt doch mal an die Logik, die hier stattfindet. Man kommt zusammen, man fängt nicht gleich 100% an, sondern man nähert sich an. Eröffnung. Man ruft Gott an. Moment mal, da gibt's Kyrie und Gloria. Kyrie, da ist all unsere Not drin. Gloria, wir lieben Gott und wir sagen ihm das auch und wir finden ihn großartig. 2 ganz verschiedene Stimmungen, die aufeinander folgen. Und dann bereiten wir uns auf das Wort Gottes vor. Wir bitten ihn, dass er unser Herz öffnet. Eine 3. Stimmung. Dann haben wir sein Wort gehört und antworten darauf in irgendeiner Weise, die mit der Predigt zu tun hat. Wir kommen zusammen und feiern das Mahl. Und dann wissen wir, oh, jetzt geht's in die Welt zurück. Wir bitten ihn für alles Mögliche. Wir brauchen Kraft und Segen. Das ist ein thematischer Spannungsbogen, der sinnvoll ist. Und den muss ich nicht mit dem Kyrie von 1524 und dem Gloria von Decius aus Stralsund, etwa gleiches Alter, füllen, sondern ich kann moderne Musik einsetzen an diese Stellen, aber im Sinne von Herr, erbarme dich oder Herr, wir lieben dich oder Herr, wir brauchen dein Wort. Und es ergibt einen sinnvollen Spannungsbogen. Und das, was ich mir wünsche, ist, dass moderne Worship-Leiterinnen und Leiter von diesem Spannungsbogen lernen und ihn intelligent mit moderner Musik füllen. Und dann darf auch ein altes Lied dabei sein, aber muss nicht. Und dann kann ich mal gucken, wo in meiner Feiert-Jesus-Literatur finde ich die Lieder, die das füllen. Oder ich muss mal was Neues schreiben. Wir hatten immer 1-2 Studierende, die auch selber Musik gemacht haben und die dann mal ein Kyrie geschrieben haben. Es muss nicht 600 Jahre halten. Aber wenn es ein Semester uns hilft, Gott anzubeten im Sinne eines Kyrie, Herr, erbarme dich, dann hat es seinen Sinn schon erfüllt. Also das wäre mein Wunsch, wie sich das auch aufeinander zubewegt und dass auch dann mal ein klassischer Organist merkt, oh, ich kann ja auch mal statt Kyrie 1524 ein Taizé-Kyrie hier einsetzen. Selbst das evangelische Gesangbuch empfiehlt mir das und bietet mir 14 verschiedene Fassungen von Kyrie an. Der Nummer 178. Also da ist einfach handwerklich viel möglich und das wünsche ich mir, dass wir das lernen.
Und es gibt tatsächlich nicht so viele moderne Kyrie-Worship-Songs, das kann ich bestätigen, die muss man wirklich suchen. Wir müssen langsam auf die Schlusskurve kommen, auch wenn es noch so viel zu besprechen gäbe. Wir haben für jeden Gast am Ende eine Fun-Frage, keine Fangfrage, sondern ja, just for fun, etwas zum Spaß.
Ja, jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, du bist Moderator in einem Gottesdienst, wie moderierst du das Lied Befiehl du deine Wege an, wenn vor dir Konfirmandinnen und Konfirmanden sitzen? Jetzt hast du mir schon verraten, dass du das überhaupt nicht gerne machst. Aber dann frage ich dich jetzt einfach, wie bringst du diesen Menschen das Lied bei oder wie eröffnest du ihnen den Schatz, der in diesem Lied liegt?
Das ist eine Fanfrage. Oh, das ist ja eine furchtbare Frage. Ja. Wahrscheinlich würde ich versuchen, ich arbeite gern mit Bildern, also mit wirklich nicht jetzt nur gedanklichen Bildern, sondern realen Bildern. Ich würde aus dem Lied die stärksten Metaphern mir raussuchen. Ich würde mir dazu Bilder suchen und ich würde wahrscheinlich mit einer Bildmeditation anfangen. Und versuchen, ein bisschen Entspannung zu machen, eine Atmosphäre zu schaffen, in denen auch Jugendliche da irgendwie merken, das ist was Spannendes. Und dann würde ich mir einen Musiker aus der Gemeinde holen, der das relativ poporientiert inszeniert und mal mit zwei Strophen anfangen.
Das klingt sehr gut. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist in einem Seniorenheim und vor dir sitzt eine flotte Oma, die Praise and Worship Musik unglaublich liebt und dich mit strahlenden Augen anschaut und sich von dir das Lied Oceans wünscht. Was machst du?
Im Seniorenheim habe ich noch ein zweites Problem, nämlich das der Sprache. Und es kann sein, dass also Oceans mindestens in der englischen Version von daher eine unüberwindliche Hürde darstellt.
Ja.
Aber ich würde wahrscheinlich entweder das Lied tatsächlich einfach mal vom Band nehmen, oder wenn ich meine Jugendgruppe dazu motivieren kann, mal mitzukommen, würde ich sie einladen, dieses Lied im Gottesdienst der Senioren vorzusingen.
Mhm. Ja.
Ich wäre auch relativ hemmungslos, mit anderen Mitteln da zu arbeiten, wenn diese Seniorin eher ein Fischer-Fan ist und atemlos durch die Nacht haben möchte, würde mir auch dazu was einfallen.
Ja.
Eben unsere Ausgangsthese, weil ich glaube, dass mit fast jeder Musik das Gotteslob möglich ist. Aber ich muss immer gucken, wo baue ich Hindernisse auf? Und das Englische ist ein Teil des Ärgernisses für ältere Menschen, warum sie bei Worship sehr gebremst euphorisch nur sind. Ja. Und da muss ich gucken, dass ich dieses Ärgernis aus der Welt schaffe.
Mhm.
Übrigens, ich finde tatsächlich, wenn man über Schlager noch spricht, dass das auch ein Stück kulturelle Arroganz ist, zu sagen, es darf also nicht Schlager oder Marschmusik oder Volksmusik generell sein.
Ja.
Wir sind im Greifswalder Ostseeviertel da mal sehr belehrt worden. Das ist ein sozialer Brennpunkt und viele ohne Schulabschluss. Und wir hatten einen christlichen Sänger, der wirklich Volksmusik macht, Schlagermusik macht. Und die Leute sind abgegangen. Die waren plötzlich, waren sie wirklich erreicht und angesprochen. Was selbst unsere schönen Worship-Songs nicht schafften, schaffte dieser Sänger mit christlicher Volks- und Schlagermusik. Und es ist nicht meine Musik, es sind nicht meine Texte, aber das ist vollkommen egal, ob es meine Musik und meine Texte sind, wenn es die Sprache ist, die diese Menschen hören und sprechen können.
Vielen, vielen Dank.
Michael, wir kommen zur allerletzten Frage. Wir nennen sie die grüne Wiese-Frage. In 5 Jahren blickst du auf die Worship-Kultur und bist unglaublich fasziniert. Was siehst du?
Vor meinem inneren Auge ist eine Gemeinde, eine kleine oder mittlere oder große, ist ganz egal. Und sie singen miteinander, mehrere Generationen, Menschen aus unterschiedlichen sozialen Herkünften. Sie singen sehr verschiedene Lieder. Und die Lieder, die sie singen, haben sich in einer Hinsicht verändert. Sie sind sprachlich verständlich. Sie beschäftigen sich weniger mit dem frommen Ich, dass das fromme Ich meditiert, sondern mit Christus. Und da sind Menschen 70 Jahre, 20 Jahre, 45 Jahre. Und man sieht, wie ihre Gesichter strahlen, weil sie sich an Christus freuen. Und weil sie das einfach sagen müssen und auch mit der Sprache der Musik. Und die Veränderung ist, dass sie es gemeinsam tun können, dass sie es vielfältig tun können und dass sie bei all dem plötzlich nicht mehr mit sich beschäftigt sind, sondern mit dem, den wir lieben und dem wir glauben.
Michael Herbst, vielen Dank für deine Zeit und das sehr inspirierende Gespräch.
Vielen Dank auch.
Das war der Podcast Worship Sofa.
Du hast Interesse daran, dieses Thema zu vertiefen? Dann informiere dich jetzt über Aus- und Weiterbildungsangebote vom TSC, dem Theologischen Seminar St. Krishona
und dem ESB-Netzwerk. Die Links findest du wie immer in der Beschreibung.
Bis zum nächsten Mal.